Einwände gegen den Utilitarismus und Antworten.
Zitat Katarzyna de Lazari Radek und Peter Singer.
Bernard Williams schloss einen langen Angriff auf den Utilitarismus mit der Bemerkung: Der Tag kann nicht mehr fern sein, an dem wir nichts mehr von ihm hören. Es ist nun mehr als 40 Jahre her, dass Williams diese Bemerkung machte. Aber wir hören immer noch viel über den Utilitarismus.
Zitat Ende.
Der Utilitarismus ist eine sehr umstrittene Moraltheorie. Kritiker haben viele Einwände gegen ihn vorgebracht. Seine Befürworter haben versucht, diese Einwände zu entkräften. Unsere Darstellung konzentriert sich zwar auf den Utilitarismus, aber es sei darauf hingewiesen, dass viele der nachstehenden Einwände auch gegen andere Formen des Konsequenzialismus vorgebracht werden könnten, ebenso wie viele der Argumente für den Utilitarismus auch für diese verwandten Ansichten gelten. In diesem Kapitel werden Einwände gegen den Utilitarismus und eng verwandte Ansichten im Gegensatz zu nicht-konsequenzialistischen Ansätzen in der Ethik untersucht. Zwischenüberschrift: Generelle Möglichkeiten, auf Einwände gegen den Utilitarismus zu reagieren. Viele Einwände beruhen auf der Vorstellung, dass der Utilitarismus kontraintuitive Implikationen hat. Diese Implikationen können wir an konkreten Beispielen oder Gedankenexperimenten veranschaulichen. In unserem Artikel über den rechten Einwand betrachten wir zum Beispiel den Fall der Transplantation. Man stelle sich ein hypothetisches Szenario vor, in dem es 5 Patienten gibt, von denen jeder bald sterben wird, wenn sie nicht ein geeignetes transplantiertes Organ erhalten. Ein Herz, 2 Nieren, eine Leber und eine Lunge. Ein gesunder Patient, Chuck, kommt zu einer Routineuntersuchung ins Krankenhaus und der Arzt stellt fest, dass Chuck perfekt als Spender für alle 5 Patienten geeignet ist. Sollte der Arzt Chuck töten und seine Organe verwenden, um die 5 anderen zu retten? Auf den ersten Blick scheint es, dass der Utilitarismus die Frage bejahen muss. Es ist besser, dass 5 Menschen überleben, als dass nur eine Person überlebt. Aber Chuck zu töten erscheint vielen moralisch ungeheuerlich. Diese scheinbare Implikation des Utilitarismus wird als Argument gegen seine Richtigkeit als Moraltheorie angeführt. Befürworter des Utilitarismus können auf die scheinbar kontraintuitiven Implikationen des Utilitarismus auf 4 allgemeine Arten reagieren. Erstens können sie einer Intuition, die dem Utilitarismus zu widersprechen scheint, Rechnung tragen, indem sie argumentieren, dass eine differenzierte Anwendung der utilitaristischen Prinzipien die kontraintuitive Implikation vermeidet. Um gute Ergebnisse zuverlässiger zu erzielen, erkennen weltkluge Utilitaristen ihre kognitiven Grenzen an und handeln, abgesehen von außergewöhnlichen Umständen, gemäß der Normen und Heuristiken des gesunden Menschenverstands. Sofern eine Kritikerin lediglich behauptet, dass wir bestimmte Normen in der Praxis annehmen oder ablehnen sollten, können Utilitaristen oft ohne weiteres zustimmen. Zweitens können Utilitaristen versuchen, die moralische Intuition, auf die sich ein bestimmter Fall beruft, zu entlarven, indem sie argumentieren, dass sie aus einem unzuverlässigen Prozess resultiert. Wenn ein Entlarvungsargument gegen eine gewisse moralische Intuition erfolgreich ist, sollte diese in unserer moralischen Argumentation kein großes Gewicht erhalten. Drittens können die Befürworter des Utilitarismus die verfügbaren Alternativen wie deontologische oder tugendethische Theorien angreifen, um zu zeigen, dass sie Implikationen haben, die nicht weniger kontraintuitiv sind als die des Utilitarismus. Eine 4. Strategie besteht darin, in den sauren Apfel zu beißen, also die Intuition zu tolerieren. Dies bedeutet, dass man akzeptiert, dass der Utilitarismus kontraintuitive Implikationen hat, aber an der Theorie festhält, weil sie alles in allem immer noch plausibler ist als ihre Konkurrenten. Die Kosten für die Akzeptanz einer kontraintuitiven Implikation, so wird argumentiert, können durch die Kraft der Argumente zugunsten des Utilitarismus aufgewogen werden. Außerdem sind unsere Intuitionen oft widersprüchlich und ändern sich im Laufe der Zeit, sodass es unmöglich ist, konsistente und plausible Prinzipien zu finden, die alle Intuitionen widerspiegeln. Es erfordert also ein gutes Urteilsvermögen, um zu bestimmen, welche Intuitionen und theoretischen Verpflichtungen nicht verhandelbar sind und bei welchen wir bereit sein sollten, Kompromisse einzugehen. Mit diesem Abwägen zwischen Intuitionen und Theorie streben wir ein reflexives Gleichgewicht an, durch das wir die plausibelste und kohärenteste Gesamtkombination von moralischen Urteilen und Prinzipien erreichen wollen. Zwischenüberschrift: Das utilitaristische Instrumentarium. Es gibt weitere Ideen, auf die sich Utilitaristen bei der Anwendung der oben genannten allgemeinen Strategien berufen können. Hypothetische Fälle auf Abstand halten. Die Unterscheidung zwischen dem utilitaristischen Kriterium der Richtigkeit und dem empfohlenen Entscheidungsverfahren ist von entscheidender Bedeutung für utilitaristische Versuche, geläufigen Intuitionen gerecht zu werden. Da Richtigkeit nicht das zentrale Konzept der utilitaristischen Theorie ist, könnte es durchaus sinnvoller sein, gängige Intuitionen über richtig und falsch so zu interpretieren, dass sie sich mit der Frage befassen, welche Normen wir, als fehlbare Akteure, in der Praxis unterstützen sollten, anstatt mit der Frage, was von einem allwissenden Wesen im Idealfall prinzipiell getan werden sollte. Wenn dieser Interpretationsansatz gerechtfertigt ist, kann er den scheinbaren Konflikt zwischen Utilitarismus und moralischen Intuitionen des gesunden Menschenverstands drastisch verringern. Nahegelegene Intuitionen unterbringen. Ganz allgemein können Utilitaristen versuchen, das Ausmaß ihres scheinbaren Konflikts mit dem gesunden Menschenverstand zu verringern, indem sie nahegelegene Intuitionen identifizieren, denen sie Rechnung tragen können. Wenn Kritiker beispielsweise behaupten, dass eine bestimmte wohlergehensmaximierende Handlung intuitiv falsch scheint, können Utilitaristen argumentieren, dass unsere Intuition in diesem Fall eigentlich einem der folgenden Merkmale folgt. Erstens, dass es gut wäre, praktische Normen gegen diese Art von Handlung zu kultivieren. Zweitens, dass eine Person, die zu einer solchen Handlung bereit ist, wahrscheinlich einen schlechten Charakter hat und bei anderen Gelegenheiten wahrscheinlich größeren Schaden anrichten würde. Drittens, dass die Handlung leichtsinnig oder plausiblerweise erwartbar falsch ist, auch wenn sie sich zufällig zum Besten wendet. Verschlingen konkurrierender Werte. Kritiker behaupten manchmal, dass Utilitaristen offensichtlich gute Dinge wie Rechte, Freiheit, Tugend, Gleichheit und die Umwelt nicht schätzen. Diese Dinge mögen zwar offensichtlich gut sein, aber es ist weniger offensichtlich, dass sie alle nicht instrumentell gut sind. Allerdings können Utilitaristen sie durchaus instrumentell wertschätzen. Darüber hinaus können Utilitaristen, die eine objektive Listentheorie von Wohlergehen akzeptieren, sogar in der Lage sein, nicht instrumentelle Güter wie Freiheit und Schönheit zu berücksichtigen, die man plausibel als zum Wohlergehen betreffender Personen beitragende Güter zählen könnte. Leute in Koffer stopfen. Rivalisierende Moraltheorien können untergraben werden, indem man sich auf den Schleier des Nichtwissens und die damit verbundene Idee des Ex ante Pareto beruft oder auf das, was im besten Interesse aller wäre, wenn man sich im Voraus darauf einigt, bevor man etwas über seine besondere Lebenssituation erfährt. Unser intuitiver Widerwille, sich an das insgesamt beste Prinzip zu halten, kann dann als voreingenommen erscheinen. Um dies anschaulich zu machen, stelle man sich vor, dass man bei schwierigen Abwägungen zwischen gegensätzlichen Interessen jede betroffene Person in einen separaten Koffer steckt und ihre Positionen mischt. Alle würden dann rationalerweise die vom Utilitarismus empfohlene Maßnahme befürworten. Das Dilemma des Pluralisten. Zwischen Extremismus und Willkür. Wenn man der Meinung ist, dass es nicht utilitaristische moralische Gründe gibt, zum Beispiel deontische Zwänge, die manchmal die utilitaristischen Gründe überwiegen, wirft dies heikle Fragen darüber auf, wie die beiden Arten von Gründen miteinander verglichen werden können. Wenn die nicht-utilitaristischen Gründe immer überwiegen, unabhängig davon, wie hoch die Kosten für das allgemeine Wohlergehen sind, dann erscheint dies unplausibel extrem. Die gemäßigte pluralistische Alternative birgt jedoch die Gefahr der Willkür, da nicht klar ist, wo die Grenze zu ziehen ist oder wie viel Gewicht den nicht-utilitaristischen Gründen im Vergleich zu den utilitaristischen Gründen zu geben ist. Die Kriegstrommeln schlagen. Wir leben in einer moralisch ungewöhnlichen Welt. In Notfällen, wenn viel auf dem Spiel steht, wie zum Beispiel in einem gerechten Krieg, können viele Handlungen, die sonst als über die Pflicht hinausgehend oder sogar als falsch erscheinen würden, moralisch geboten sein. Wie zum Beispiel das eigene Leben zu riskieren, seinen Angehörigen Lasten aufzubürden und sie jahrelang zu verlassen oder feindliche Soldaten zu töten. Aber unsere gewöhnlichen Umstände sind mit schrecklichen Mengen an vermeidbarem Leid verbunden. Es steht genauso viel auf dem Spiel wie in jedem Krieg. Utilitaristische Urteile können daher durch die Feststellung gestärkt werden, dass viel empfindungsfähiges Leben, metaphorisch, belagert wird und dass dementsprechend ein gewisses moralisches Heldentum erforderlich sein kann, um die Dinge in Ordnung zu bringen. Erfolgreiche Unterscheidungen treffen. Verschiedene Versionen des Utilitarismus können mehr oder weniger anfällig für verschiedene Einwände sein. So kann beispielsweise eine Version des Utilitarismus, die skalare, erwartungsbezogene und hybride Elemente kombiniert, besser geeignet sein, Bedenken hinsichtlich der fordernden Natur des Utilitarismus, hinsichtlich Ahnungslosigkeit und lobenswerter Motivation zu entkräften. Einwände spezifisch gegen den hedonistischen Utilitarismus, wie die Einwände der Erlebnismaschine und des bösen Vergnügens, gelten nicht für Utilitaristen, die eine andere Theorie von Wohlergehen akzeptieren.
Trotz der albernen Bezeichnungen handelt es sich um ernsthafte philosophische Ansätze. Wir verwenden sie, wo es angebracht ist, um auf die unten aufgeführten spezifischen Einwände zu reagieren. Studierende werden ermutigt, beim Lesen eines Einwandes zu überlegen, wie sie das Instrumentarium des Utilitarismus anwenden können, um den betreffenden Einwand zu adressieren.
Zwischenüberschrift: Spezifische Einwände gegen Utilitarismus. In separaten Artikeln diskutieren wir die folgenden Kritikpunkte am Utilitarismus. Erstens: Der Einwand bezüglich der Rechte von Personen. Viele finden es verwerflich, dass der Utilitarismus in bestimmten hypothetischen Szenarien scheinbar ungeheuerliche Rechtsverletzungen zulässt, indem er unschuldige Menschen zum Wohle der Allgemeinheit tötet. In diesem Artikel wird untersucht, wie Utilitaristen am besten darauf reagieren können. Zweitens: Der bloße Mitteleinwand. Kritiker werfen dem Utilitarismus oft vor, dass er Menschen in unzulässiger Weise instrumentalisiert und sie als bloßes Mittel zum Zweck des höheren Guts betrachtet, anstatt den Einzelnen als Selbstzweck zu betrachten. In diesem Artikel prüfen wir, ob dieser Einwand berechtigt ist. Drittens: Der Einwand von der Getrenntheit von Personen. Der Gedanke, dass der Utilitarismus die Getrenntheit von Personen vernachlässigt, hat sich als ein sehr einflussreicher Einwand erwiesen. Aber es ist ein Einwand, der schwer zu greifen ist. In diesem Artikel werden drei mögliche Interpretationen des Einwandes untersucht und wie der Utilitarismus auf jede reagieren kann. Viertens: Der Einwand, Utilitarismus sei zu fordernd. Da der Utilitarismus uns anweist, das unparteilich beste Ergebnis zu wählen, selbst wenn es uns selbst viel kostet, kann er als eine unglaublich fordernde Theorie erscheinen. In diesem Artikel wird untersucht, ob diese Eigenschaft des Utilitarismus zu beanstanden ist und, wenn ja, wie Verfechter des Utilitarismus am besten reagieren sollten. Fünftens: Der Einwand der Entfremdung. Abstrakte Moraltheorien drohen uns, von vielem zu entfremden, was uns teuer ist. In diesem Artikel werden zwei mögliche Verteidigungen des Utilitarismus gegen diesen Vorwurf untersucht. Die eine empfiehlt, andere als explizit utilitaristische Motivationen zu adoptieren. In der zweiten wird argumentiert, dass konkrete Anliegen unter umfassendere utilitaristische Motivationen subsumiert werden können. Sechstens, der Einwand der besonderen Verpflichtungen. Aus Beziehungen wie Elternschaft oder Vormundschaft ergeben sich scheinbar besondere Verpflichtungen zum Schutz derjenigen, die unserer Obhut unterstehen, wobei diese Verpflichtungen strenger sind als unsere allgemeinen Pflichten zur Wohltätigkeit gegenüber Fremden.
In diesem Artikel wird untersucht, inwieweit der unparteiliche Utilitarismus Intuitionen und normativen Praktiken der Parteilichkeit Rechnung tragen kann.
Siebtens, der Gleichheitseinwand. Der Utilitarismus befasst sich mit dem allgemeinen Wohlergehen der Individuen einer Population, aber viele wenden ein, dass Gerechtigkeit eine zusätzliche Sorge darum erfordert, wie dieses Wohlergehen auf Individuen verteilt ist. Dieser Artikel untersucht diesen Einwand und zeigt auf, wie Utilitaristen am besten darauf reagieren können. Achtens, der Einwand von der Ahnungslosigkeit. Wird der Utilitarismus dadurch untergraben, dass wir die langfristigen Folgen unseres Handelns nicht vorhersagen können? In diesem Artikel wird untersucht, ob sich Utilitaristen immer noch vom kurzfristigen Erwartungswert leiten lassen können, auch wenn dieser im Vergleich zum potenziellen Wert oder Schaden der unbekannten langfristigen Folgen gering ist. Neuntens. Der Einwand von der Missbräuchlichkeit. Manche argumentieren, der Utilitarismus sei selbstverleugnend, dass er sich gegen seine eigene Adoption ausspricht, da die Gefahr besteht, dass falsche Appelle an das höhere Gut zu furchtbar schädlichen Handlungen führen. In diesem Artikel wird untersucht, wie man sich am besten vor solchen Risiken schützen kann. Es wird die Frage gestellt, ob es ein Einwand gegen eine Theorie ist, wenn sie sich auf diese Weise als selbstverleugnend erweist.